Ich möchte gern noch einmal mit uns beten, bevor wir dann der Predigt hören. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, das haben wir soeben gesungen und ich danke dir, dass wir ja, fest damit rechnen dürfen, dass du jetzt hier bist, dass du diesen Raum erfüllst, dass du eindringst in unsere Herzen. Jesus, du weißt, was uns stört, du weißt, was uns gerade ablenken will von dir. Nimm es alles weg und mach uns jetzt offen für dein Wort. Danke für Hartmut, danke, dass du ihn gebrauchen willst. Ich bitte dich, dass du ihn ausrüstest und dass du durch ihn sprichst, so dass wir es verstehen können. Danke für deinen Segen und deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.
Im Kindergarten sollen die Kinder alle erzählen, was ihr Vater arbeitet. Micha sagt, der arbeitet nicht. Die gucken ihn mit großen Augen an. Wieso, dein Vater arbeitet nicht, der muss doch einen Beruf haben. Ja, ist Pastor. Dann sitzt die Familie zu Hause um den Tisch herum. Es wird nochmal darüber gesprochen und dann sagt die vierjährige Vera, Papa, du kannst doch auch mal einen Hammer in die Hand nehmen und mal was Ordentliches arbeiten. Ja, manchmal könnte man denken, Pastor oder Prediger müsste man sein. Ich hast die ganze Woche eigentlich nichts zu tun, nur am Sonntag musst du predigen. So, wer weiß denn, was ein Prediger zu tun hat? Wer weiß denn, was ihm durch den Kopf geht, ins Herz geht, wie es manchmal in ihm aussieht, Spannungen, die er selber trägt? Vielleicht könnte man zurückfragen und sagen, ja, auch andere haben was auszustehen. Es ist nicht mehr einfach, auch im Alltag. Ich dachte einfach auch darüber nach, wie manch einer, ich denke zum Beispiel auch an in der Pflege, auch immer wieder an Grenzen hineinkommt, immer weniger Mitarbeiter sind da, immer mehr ist zu tun. Warum muss man wissen, wie es einem Prediger geht und was ihm auch durchs Herz geht? Nun, ich bin davon überzeugt, dass der Predigerberuf nicht ein Beruf ist wie jeder andere. Wir finden in der Bibel ganz ergreifende Aussagen auch. Und es gibt manche Prediger, die lassen ganz tief in ihr Herz hineinblicken, wie es ihnen geht. Und es gibt ein Wort, das bewegt mich schon seit über 2 Jahren. Das ist dieses Wort, über das ich heute predigen möchte. Man findet es im Buch Jeremia, und zwar Kapitel 20, Vers 7 bis 13. Wir können mitlesen. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen, hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich. Und jeder Mann verlacht mich, denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu tragen, aber ich konnte es nicht. Denn ich höre, wie sie heimlich reden. Schrecken. Ich höre, wie sie reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an mir rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Ja, Jeremia, ich habe ein Bild hier von Siegerköder. Unglaublich schwer war die Zeit, in der Jeremia gewirkt hat. Das kleine Israel stand zwischen den Machtblöcken Ägypten und Assyrien und kämpfte um seine Unabhängigkeit. Es hatte keine Chance. Trotzdem machte sich es immer wieder Hoffnung auf Frieden und auch auf Unabhängigkeit. Jeremia ist ungefähr 23 Jahre alt, als ihn der Ruf Gottes trifft. Er kommt sich vor, wörtlich gesehen, wie ein unerfahrenes Mädchen, das irgendwo im Dunkeln herumgeht und von einem Mann überrumpelt und vergewaltigt wird. Herr, du hast mich überredet und du bist und ich habe mich überreden lassen. Also ich bin von dir vergewaltigt worden, heißt es im wortlichen Sinne. Und dann kommt ihm noch ein Bild in den Sinn. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Er fühlt sich also wie einer, der in einen Ringkampf hineingezogen worden ist und in den Schwitzkasten genommen worden ist. Bei seiner Berufung, die er als ganz junger Mann auch erlebt hat, da sagt er, aha, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Er war auch wirklich zu jung. Aber Gott schneidet ihm mit einem Machtwort den Einwand ab und sagt zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dir gebiete. Und Jeremia erlebt es jetzt wirklich, diesen starken Zugriff Gottes, dass er von ihm berufen und besiegt worden ist. Und ja, dass er keine Chance hat, sich selber zu entwickeln. Nun könnte man sich fragen, auch ob das ganz normal ist. Nathalie hat ja gefragt, ob ich das vielleicht auch ähnlich so erlebt habe bei meiner Berufung. Nun, die war nicht ganz so dramatisch, kann ich schon sagen. Aber ich war auch selber ein Stückchen überrumpelt, weil ich immer wieder auch sagen konnte, ich kann nicht reden. Und viele haben das sicher auch bestätigt. Warum soll eine Gemeinde eigentlich wissen, wie es auch einem Prediger geht bei seiner Berufung? Muss er das auch irgendwie auch immer wieder sagen? Muss man es tief in sein Herz hineinblicken können? Und ich denke, es ist doch wichtig, weil auch eine Gemeinde wissen muss, dass Gott keine Idee ist, die sich einer da aus den Fingern gesaugt hat, sondern dass er ein lebendiger, persönlicher Gott ist. Und dieser Gott kann uns in unserem Leben auch überrumpeln und kann uns überraschen und kann uns mit seiner ganzen Macht auch begegnen, mit unvorstellbar Wucht auf den Leib kommen. Und wenn Gott seine Hand auf jemanden legt und ihn beschlagnahmt, dann kann man sich nicht entziehen. Mit seiner Berufung zum Zeugen werden auch eigene Pläne in den Hintergrund gestellt. Jeremia beschreibt so ein bisschen auch, wie es ihm da so ging. Er sagt, so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen, denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Also Jeremia beschreibt so, was er seitdem erlebt. Er hat nämlich keine glückliche Stunde mehr. Und bittere Worte kommen über seine Lippen. Er sagt einfach auch, ich merke einfach auch so, wie die Leute auch darauf reagieren. Er wirkt nämlich auf die Leute wie ein Verrückter. Er wirkt auf die Leute wie einer, den man nicht ernst nehmen kann, über den man lachen muss. Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, über dem Feuer zu braten, ist nichts gegen die Qual, zu Tode gegrinst zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, wie das ist, wenn Leute mildtätig lächeln oder wenn sie sich lustig machen oder wenn sie einen auch verspotten. Jeremia erlebte das. Und nun kann man sich fragen, erlebt das denn jeder Prediger auch, dass die Leute lächeln über ihn? Es gibt doch auch hoch angesehene Prediger, es gibt doch beliebte Kanzelredner mit großem Zulauf. Und wenn ich an mich selber denke, dann kann ich sagen, also so schwer wie Jeremia musste ich noch nicht durch und ich kann mir kaum vorstellen, dass es auch sehr viele gibt. Und trotzdem geht der göttliche Ruf und die gehorsame Nachfolge ist alles andere als ein Garantieschein für ein glückliches, erfülltes Leben. Hier hat einer einen Auftrag bekommen, mit dem er sich nicht Freunde macht. Er muss nämlich immer wieder Unrecht anprangern. Er muss Gottes Gerechtigkeit einklagen. Und das ist für die Zuhörer damals wie heute unerträglich. Jeremia hat das erlebt. Offene Feindschaft von allen möglichen Seiten. Ganz oben in der Politik waren es Leute, die ihn nicht mehr ausgehalten haben. Und die Priester und die Propheten auch nicht. Er ist für den König ein Dorn im Auge. Es gibt Ausleger, die auch Jeremia so ein bisschen näher auch versuchen zu verstehen und den Eindruck haben, das muss ein sehr sensibler Mensch gewesen sein. Ein harmoniebedürftiger Mensch. Wenn ich darüber nachdenke, und es gibt keinen, der mir so innerlich nah ist wie auch Jeremia, dann wirkt er oft auf mich müde und abgekämpft und kraftlos von den ständigen Auseinandersetzungen. Man muss sich das mal vorstellen. Jeremia hat 40 Jahre lang tauben Ohren gepredigt. Also, was bedeutet das? Das ist unheimlich schwer. Und nun ist es einfach so, dass sich alles in ihm aufbäumt. Er will die Stunde der Berufung vergessen. Er will den Mund halten. Er will nicht mehr im Auftrag Gottes predigen. Das ist nicht eine kurzfristige, flüchtige Anwandlung, die er hat, sondern das zieht sich durch seinen ganzen Dienst hindurch. Nun könnte man sich fragen, wenn also ein Prediger so eine Sprechblockade hat, wenn ein Prediger Mühe hat mit seiner ganzen Aufgabe, dann ist er doch eigentlich ungeeignet für diesen Dienst. Dann muss man doch irgendwie einen anderen suchen, dem das nicht so schwer fällt, ne? Und man könnte sich fragen, ob es mehr solche Leute gibt, die auch immer wieder Mühe haben, auf die Kanzel zu stehen. Nun, ein Ausleger fragt, kann man ein beliebter Kanzelredner werden, wenn man einfältig und tapfer die unbequeme und unbeliebte Wahrheit sagt? Also ich bin davon überzeugt, dass es nicht wenige Prediger gibt, die schon gesagt haben, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Wisst ihr, was ganz besonders schwer ist? Ich will es euch sagen, immer wieder auch an wunde Punkte zu rühren. Ich habe das in meinem Dienst erlebt, auch gerade als ich zuletzt in Mecklenburg gewesen bin, wenn ich das Thema Geld und Besitz angesprochen habe, dann habe ich mir nicht Freunde gemacht. Und ich weiß auch, wie das ist, wenn man Macht und Ehre in der Gemeinde anspricht und wenn man Streit zwischen Familien anspricht, der schon lange, lange geht. Und wenn man das, dieses hinter dem Rücken reden, auch einmal thematisiert. Wie schwer ist es aber vor allen Dingen auch, das Wort vom Kreuz zu predigen und dabei zu bleiben und nichts anderes zu sagen. Jeremia sagt, ich dachte, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinen Namen predigen, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu tragen, aber ich konnte es nicht. Also ich komme gegen Gott nicht an. Da ist etwas in mir selber, das kriege ich nicht in den Griff. Ich muss reden, ich muss schreien, ich muss es immer wieder verkündigen. Der Apostel Paulus, ihm ging das auch so. Er schreibt an die Korinther, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Ich muss es tun. Und wehe, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Jeremia hat es erlebt, Paulus hat es erlebt und ich glaube, er hat das vor allen Dingen auch erlebt, weil er einen Herrn hatte, gerade der Apostel Paulus, Jesus Christus, der gehorsam gewesen ist, der den Menschen nicht nach dem Munde geredet hat, der nicht die Erwartungen erfüllt hat. Das alles hat ihn ans Kreuz gebracht. Wer auch heute Gottes Berufung gehorsam ist, der kann nicht nur aussprechen, was alle schon wissen und wo alle nicken. Der kann auch nicht das nur sagen, was alle bestätigt finden. Er muss gerade das sagen, was andere nicht sehen und nicht wissen und nicht wissen wollen. Es gab im 19. Jahrhundert einen ganz berühmten Erweckungsprediger, Johann Christoph Blumhardt. Der schreibt, Bekehrung und nicht als Bekehrung der Leute war das Ziel, auf das ich loszusteuern hatte. Und dann sagt er, dazu bin ich nicht da, dass mich die Leute schätzen, sondern dass sie durch meinen Dienst bekehrt werden. In irgendeiner Weise erlebt es jeder, der von Gott berufen wurde. Wer sich auf den Weg der Nachfolge begibt, der muss darauf gefasst sein, dass er solchen widerstreitenden Empfindungen und Gefühlen auch ausgeliefert ist. Nun ist es bei Jeremia so, dass er selber seine Not vor Gott ausbreitet. Er breitet vor ihm vor allen Dingen aus, dass er sich so ausgeliefert fühlt, auch Menschen, die nicht hören wollen. Er hört sie zischen, zeigt ihn an, denunziert ihn. Und andere sagen, okay, das machen wir. Wisst ihr, was das Allerschlimmste an dieser Stelle ist? Jeremia spricht davon, er sagt, alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Übrigens hatte Gott ihn gewarnt, bereits bei seiner Berufung. Er hat gesagt, auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos. Sie schreien hinter dir her aus vollem Halse, darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Ich frage mich und frage uns allen, ist das schon schrecklich, wenn man so belauert wird, wenn Leute nur darauf warten, dass man irgendwie aus dem Tritt kommt? Wisst ihr, das ist auch heute etwas, dass Menschen sich ins Fäustchen lachen, wenn sie davon hören, dass gläubige Pastoren fremdgegangen sind, und das ist nicht selten. Dass entschiedene Christen in ihrer Ehe gescheitert sind, da freuen sich manche. Ich habe mal davon gehört, dass es sogar satanische Kreise gibt, die den Teufel anflehen, dass Menschen, die im Vordergrund stehen, auch auf der Kanzel stehen, im Rampenlicht stehen, zu Fall gebracht werden. Mehr als alle anderen hat es ja Jesus selber erlebt, dass ihn die Menschen verfolgt haben. Vom ersten Tag an seines Auftretens ist Jesus angefeindet worden, ist er bespitzelt worden, ganz besonders von den Frommen. Sie konnten es nicht verschmerzen, dass er ihnen die Maske vom Gesicht gerissen hat und gezeigt hat, wie es darunter aussieht. Und wenn man sich das vorstellt, wie viele Menschen Jesus geheilt hat, wie viele Menschen Jesus befreit hat, auch von dämonischen Belastungen, wie viele er satt gemacht hat. Aber als er angeklagt worden war, als er ein Prozess war, da gab es nicht einen, der für ihn die Stimme erhoben hat und sich für ihn eingesetzt hat. Er wurde verhöhnt, Jesus. Er wurde verlacht. Er wurde geschmäht. Er wurde gegeißelt. Ich fand das Schlimmste, was ich gelesen habe, dass ihm ins Gesicht gespuckt worden ist. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, dass ihm ins Gesicht gespuckt ist. Ich finde das etwas vom Ekelhaftesten. Aber Jesus hat es selber erlebt. Und es heißt von ihm, er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Oh, wie einsam kann es heute um Menschen gehen, die Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Ich musste daran denken, der erste Märtyrer ist Stephanus gewesen, auf den die Steine herabgeprasselt sind. Und dann gab es in der Geschichte immer wieder Leute, Paul Schneider, der Prediger vom Buchenwald, der sich nicht den Mund hat verbieten lassen, Dietrich Bonhoeffer, denke an die koptischen Märtyrer, die IS, die da alle hingerichtet worden sind und wo man noch ein Video drüber gedreht hat. Oder ich denke an die Konvertitin Sabine Mary Beati, die im letzten Monat im Juni auch von der Evangelischen Allianz als Märtyrerin des Jahres, des Monats angesehen worden ist. Ich habe für sie auch an die iranische Botschaft geschrieben, aber das ist nicht so wichtig. Die große Frage ist ja nicht nur, wenn man daran denkt, sondern es ist die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn mir unbequeme Wahrheiten gesagt werden? Wie reagiere ich denn, wenn ich nicht Bestätigung bekomme, sondern wenn ich kritisiert werde? Jeremia hat etwas getan. Er ist in seiner Not zu Gott hingeflüchtet. Er selber ist zu ihm hingegangen und hat ihm selber seine Not gesagt. Er hat gesagt, und nun, Herr, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Rache an ihn sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Er erinnert sich einfach auch daran, dass Gott gesagt hat, fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin mit dir und ich bin bei dir und ich will dich erretten. Aber er hat eben auch ausgesprochen, was ihm auf dem Herzen gewesen ist. Und vielleicht erschrickt man ein bisschen und sagt, sowas darf man doch nicht beten. Und wer in die Bibel hineinschaut, ganz besonders im Alten Testament, auch in die Psalmen, der erkennt, dass dort Menschen wirklich gewesen sind, die Gott selber gesagt haben, was sie an Ungerechtigkeiten erlebt haben, ihre verzweifelte Situation, die nicht in Rachegedanken geschwelgt sind, sondern die gebetet haben, das vor Gott ausgesprochen haben, ihr Anliegen Gott übergeben haben. Und wir lernen, wer Gott seine Sache anbefiehlt, der kann ihm nicht vorschreiben, wie Gott selber damit umgeht. Gott hat eine ganz besondere Weise, mit Feinden umzugehen. Unglaublich lange lässt er die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, über Gute und über Böse. Allerdings respektiert er auch den Willen von Menschen. Das heißt, die Geschichte Jesu in der Welt ist die Geschichte seiner Einladung an die Mühseligen und Beladenen, aber auch die Tatsache, dass es Menschen gibt, denen gesagt werden muss, ihr wolltet nicht. Das ist die bittere Wahrheit. Und nachdem Jeremia Gott das alles anbefohlen hat, in die Sache gesagt hat, ruft er auf zum Lobpreis. Er ruft auf, Gott selber, der die Armen nicht verlässt, auch selber zu loben. Zu sehen ist davon im Leben von Jeremia nichts. Er muss noch ganz, ganz tief durch. Die Priesterkaste, die wird ihn bald festnehmen. Die wird ihn in eine Zisterne werfen. Die wird ihn misshandeln. Er bekommt Predigtverbot. Ein Mordplan wird über ihn geplant. Aber er weiß einfach in seiner Not, ich bin nicht verlassen. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Wenn er das nicht wüsste, könnte er alle Anfechtungen in seinem Dienst auch nicht aushalten. Wer das weiß, der kann deshalb in einen überschwänglichen Lobpreis eingehen. Wenn man sich jetzt fragt, angesichts der Geschichte von Jeremia, ist nun die Anfechtung zu Ende, dann kann ich sagen, wer das 20. Kapitel weiterliest, der merkt, im nächsten Augenblick, da ist Jeremia wieder so am Ende, dass er sogar sein Leben verflucht und sagt, ich würde am liebsten gar nicht auf die Welt gekommen sein. Und trotzdem schreit er alles zu Gott und bleibt unter Gott und in Gott geborgen. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir jemanden, der noch in ganz anderer Weise diese Not auch erlebt hat. Das ist Jesus selber. Ich habe hier nochmal ein Bild von Sicher Köder. Wo Jesus selber im Garten Gethsemane wirklich von Gott verlassen gewesen ist. Wo Gott sich selber von ihm zurückgezogen hat. Wozu Jeremia nicht in der Lage war, das hat Jesus selber erlebt. Dieses zu erleben, dass der Himmel dicht ist, dass Gott keinen Finger rührt. Aber Jesus hat dazu uneingeschränkt Ja gesagt. Davon leben wir. Es ist wirklich so, dass ich heute einen Einblick in ein Predigerherz gegeben habe. Dass wir einfach auch wissen, wie das ist, wenn man von Gott selber beschlagnahmt ist, wenn man von ihm besiegt worden ist, wenn man von ihm bedrängt wird, aber auch wenn man von ihm bewahrt ist. Es ist so wichtig, dass auch eine Gemeinde das weiß, wie ein Prediger empfindet. Nur so kann sie dann für ihn beten. Nur so kann sie ihn auch stärken. Nur so kann sie ihm das Wort abnehmen. Es ist nicht so, dass ein Prediger nie kritisiert werden darf. Das ist was völlig Verkehrtes. Aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder auch nicht aufhören zu beten. Und dass wir auf Jesus sehen, gemeinsam, dann zerbrechen auch wir nicht unter den Lasten, die Gott uns auf das Herz legt. Gott wird am Ende über alles Elend, Leid und Schmerz und Tod siegen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Deshalb lasst uns auch miteinander ihn loben, der uns manchmal viel zumutet, aber der ein wunderbarer Herr ist. Wir singen miteinander ein altes Lied. In dir ist Freude, heißt es. Aber dann heißt es auch, in allem Leiden.